noch einmal, und damit komme ich dann auch zum Abschluss, dieses Thema beenden wir Leben vom Empfangen. Und ich sage, das ist Teil 2. Ich habe mir das Alte gar nicht mehr angeguckt. Ich hatte neulich vor ungefähr einer Woche, bevor ich die Predigt von Habakuk vorbereitet hatte, hatte ich schon so ein paar Dinge mir aufgeschrieben, und die finde ich sehr lebendig. Und wer heute Morgen etwas Grundsätzliches wissen möchte vom Glauben, der muss jetzt gut zuhören. Denn ich glaube, an der Stelle, die ich jetzt beleuchten möchte, gehen viele Menschen irre, gehen viele Christen irre. Sie leben nämlich nicht aus dem Empfangen, sondern sie leben aus ihrem frommen Besitz. Hört gut zu, passt gut auf. Wenn ich von meinem eigenen Besitz, nämlich von meiner eigenen Wahrheit lebe, dann brauche ich Gott in dem Moment gar nicht. Dann bin ich nicht mehr online, sondern offline, abgemeldet. Ich habe das alles in mir. Ja? In einem guten Computer passen mal locker 500 oder 1000 Gigabyte an Wissen. Das hast du. Dafür brauchst du nicht ins Internet gehen. Das hast du immer zur Verfügung. Davon kann man schon reichlich leben. Wenn ich alle meine Predigten, die ich mir aufgehoben habe, nehmen würde, dann brauchte ich mich mein ganzes Leben nicht mehr vorzubereiten. Könnte eine nach der anderen halten. Ich möchte euch und uns alle hineinführen in eine Wahrheit, die uns beständig in Abhängigkeit bringt von Jesus. Beständige Abhängigkeit. Der Grundgedanke, der mich am Anfang geleitet hat, war der: Wie kommt es, dass wir so leicht ins Gesetz fallen? Du musst dies und du musst das. Wie kommt es, dass diese Wahrheit, ich lebe aus dem Empfangen, verdunkelt wird? Wie kommt es, dass wir uns immer wieder auf den teuflischen und menschlichen Weg begeben, du musst die Dinge tun? Ich knüpfe an das Wort an, was du auch vorhin gebracht hattest, Elfriede. Was fordert nun Gott, der Herr, von dir? Wir haben früher ein Lied gesungen, gehorche mir, dein Gott will ich dann sein. Alle diese Stellen, gehorche mir, lebe so und so. Ich erinnere nur mal an das 5. Buch Mose, Deuteronomium. Dieses ganze Buch, 5. Buch Mose, besteht aus einer einzigen großen Warnung Gottes an sein Volk, nicht anderen Göttern nachzulaufen, sich an die guten göttlichen Gesetze zu halten. Und wir lesen dieses Buch und wir kommen in eine innere Stimmung hinein. Ja, du musst in dem Gesetz Gottes leben, sonst bist du nicht angenehm bei ihm. Dann kommt allerdings jemand und predigt von Gnade und dann bist du verunsichert. Okay, ach so, es kommt nur auf die Gnade an. Und dann nimmst du das auch, aber irgendwann verlässt du diesen Boden wieder und trittst auf den anderen Boden. Und ich nenne das eine nämlich den Königsweg und der andere ist der menschliche Weg. Und viele von uns Christen leben auf dem menschlichen Weg. Und ich will erklären, woher das kommt. Ich wollte so eine Grafik noch ausarbeiten, aber das ist gar nicht nötig. Ich mache das lieber mit meinen Händen. Stellen wir uns vor, es gibt zwei ganz große Bereiche. Der eine geht von hier bis nach hier, so in die Mitte, und der andere beginnt hier. So, hier ist der Bereich des Gesetzes, bis hierhin. Und die Bibel sagt ja auch an vielen Stellen, das Gesetz ist gut. Gott hat das Gesetz gemacht, er hat die Erde gemacht, er hat das Gesetz gemacht, dass man zum Beispiel nicht lügen soll, dass man da auch in der Wahrheit ist. Er hat das Gesetz gemacht, dass es Feiertage gibt und wir ein bisschen Ruhe für unsere Seele brauchen. All das ist gut, das Gesetz, es geht bis hierhin. Und ab hier beginnt die Gnade. Das Zeitalter der Gnade. Wir als Gotteskinder standen unter dem Gesetz. Das Gesetz ist gegeben worden, um der Sünde willen, um die Sünde zu begrenzen. Jetzt sind wir gläubig geworden. Wir haben etwas ganz Neues erlebt. Wir sind über diese Grenze getragen worden. Und wir haben etwas Neues empfangen von Jesus. Und wir leben jetzt im Zeitalter der Gnade. Aber wir leben auch auf dieser Gnade auf der Erde. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht vertue. Die Bibel sagt, wir sind versetzt in himmlische Örter. Philipper 2, Vers 20. Wie heißt das nochmal? Wir leben im Himmel. Unser Bürgertum ist im Himmel. So, wir kommen aus dem Gesetz in das Zeitalter der Gnade und werden dann erhoben in den Himmel. Wir leben mit Jesus im Glauben schon jetzt in den zukünftigen Gütern, die Gott uns einmal alle schenken wird. Gleichzeitig leben wir aber auf der Erde. Und da geht das Gesetz weiter. Das heißt, wir leben jetzt immer noch in diesen normalen Gesetzmäßigkeiten und trotzdem leben wir im Himmel. Und der Teufel will uns diesen Himmel rauben und uns zeigen, du musst aber auch bestimmte Dinge tun. Ich denke, das wird gleich noch etwas klarer werden. In Timotheus 1, Vers 8 bis 9 steht, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, heilsam und nützlich, wenn man es richtig anwendet, nämlich in der Erkenntnis, dass für einen Gerechten, und die Gerechten, das bist du und das bin ich, das Gesetz überhaupt nicht mehr existiert. Ich habe mich gestern mit dem Deutschlandleiter von Foursquare im Auto lange über diesen Punkt unterhalten und habe ihm da meine Sichtweise dargelegt. Und wir haben das auch beide so unterstützen können. Das Gesetz ist da für Gesetzlose, für Unbotmäßige, für Gottlose und für Sünder. Und ich möchte damit euch aufschlagen, Galater Kapitel 3. Galater Kapitel 3, Vers 12, da heißt es, das Gesetz aber hat mit dem Glauben nichts zu tun. Und Vers 19, was soll nun aber das Gesetz? Der Übertretungen wegen ist es hinzugefügt worden. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir daraus ziehen können. Warum steht in der Bibel so viel über das Gesetz? Wie gesagt, das ganze fünfte Buch Mose handelt davon. Die Propheten wenden sich ständig dagegen. Ihr lauft den Balen nach, ihr habt mich verlassen, ihr habt das Gesetz verlassen, ihr haltet meine Sabbate nicht und so weiter. Das ganze Alte Testament ist voll davon. Warum? Um der Sünde willen. Um der Sünde willen. Wenn wir aber die Sünde verlassen haben und in das neue Leben mit Jesus hineingegangen sind, dann gilt dieses nicht mehr, weil wir von der Sünde frei sind. Die Sünde herrscht nicht mehr über uns. Das Gesetz hat keine Kraft. Ich zeige euch mal, warum die Problematik nämlich da ist. Denn auch im Neuen Testament geht es mit dem Gesetz weiter. Ich werde euch mal was vorlesen. 2. Petrus zum Beispiel, Kapitel 3, von Vers 14 an, da heißt es, darum, Geliebte, seid in Erwartung dieser Dinge eifrig bemüht, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden. Und erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung und so weiter. Seid auf eurer Hut. Passt auf, wachset in der Gnade. Petrus muss den Gläubigen immer wieder einschärfen, dass sie nicht der Sünde verfallen sollen. Das heißt, die Gläubigen neigen dazu, auch wenn sie schon in der Gnade leben, doch immer wieder zurückzufallen in das Gesetz, in die Sünde. Und deswegen müssen sie immer wieder ermutigt werden. Wenn wir aber wirklich in der Gnade leben, wenn wir nämlich aus dem Empfangen leben, nicht aus dem eigenen Besitz, dann tritt ein ganz anderes Leben auf. Bevor ich das beschreibe, nochmal ein Hinweis auf das ganze fünfte Kapitel des Epheserbriefes. Warum stehen diese Kapitel im Neuen Testament, wo wir doch eigentlich mit dem Vater und mit dem Sohn zusammen sind? Halte sie, o Vater, in der Einheit mit dir. Sie gehören zu mir. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch Freunde. Wir sind mit Jesus zusammen. Das Gesetz hat keine Kraft mehr. Nein, es muss wahrscheinlich immer wieder formuliert werden. Kapitel 5, folgt also dem Vorbild Gottes nach als von ihm geliebte Kinder. Unzucht aber und Unsittlichkeit jeder Art oder Geldgier dürfen bei euch nicht einmal mit Namen erwähnt werden. Ebenso wenig unanständiges Wesen und fades Geschwätz und leichtfertige Witze, vielmehr Danksagung. Das heißt, anscheinend ist es notwendig, wegen der Sünde, die immer noch auch in dieser Welt da ist und von der wir immer wieder angegriffen werden, müssen die biblischen Schreiber deutlich machen, wie man sich eigentlich verhalten soll. Aber das ist nicht der Königsweg. Der Königsweg ist in der Gnade leben. Wenn du in der Gnade lebst, wenn du beständig und immer wieder vom Herrn empfängst, wenn du im Geist lebst, hat das Gesetz und alle diese Dinge, ich sag's mal jetzt ganz plump, dann kannst du Epheser 5 vergessen. Du lebst nämlich auf dem Königsweg. Unsittlichkeit, Geldgier ist nicht mehr in meinem Herzen. Wenn Jesus in meinem Herzen wohnt, wenn mich der Heilige Geist erfüllt und durchdringt, dann bin ich nicht geldgierig. Und wenn ich mir Gedanken mache, so, lieber Wieland, wenn du jetzt noch in deinem Unternehmen ein bisschen besser bist und noch ein bisschen mehr Geld verdienst, dann kannst du noch sorgenfreier und sorgloser leben. Haben wir solche Gedanken? Ja. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, mach das nicht mehr. Und die andere Möglichkeit ist, schaue Jesus ins Auge. Und dann machst du es nicht mehr. Versteht ihr den Unterschied? Das eine ist, Münchhausen, pack dich am Schopf und zieh dich raus aus dem Sumpf. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, wir haben es am letzten Sonntag gesungen, stelle mich auf höheren Grund. Und diesen Königsweg, den wollen wir gehen. Ich hoffe, ich habe das jetzt ein bisschen, ich sage einmal, wenn ich jetzt das so ein nebeneinander halte, hier links ist dieser Weg des Gesetzes und rechts das Zeitalter der Gnade. Lies Epheser Kapitel 1, lies Kolosser 1, lies Hebräer 1 und lies Johannes Kapitel 17, das hohe priesterliche Gebet. Dann bist du auf dem Königsweg. Mich hat das auch angesprochen, als Christel beim Gebet am Donnerstag in Bielefeld, dieses Gebetstreffen, wo ich jetzt am Donnerstag auch nochmal war, sie las aus Johannes 17. Ihr kennt das wunderbare Gebet. Vater, mache sie eins in uns, so wie wir beide eins sind, so sollen sie eins sein miteinander und mit uns. Wenn das Realität ist, dann brauchst du nicht mehr sagen, sündige nicht mehr, stehl nicht. Achte darauf, ein bisschen Ruhezeit zu haben und arbeite nicht 24 mal 7 in der Woche. So, das war meine Einleitung. Ja? Das andere geht dann vielleicht jetzt etwas schneller. Wenn wir dieses Grundsätzliche verstanden haben, sind wir auf dem richtigen Weg. Und jetzt überleg mal nach in deinem Leben. Wie sehr hast du aus dem Empfangen gelebt? Du bist empfangen worden, weil dein Vater und deine Mutter eins geworden sind in Liebe. Da ist etwas passiert, eine Eizelle, eine Samenzelle haben sich zusammengeschlossen, haben sich eingenistet in der Gebärmutter. Ja? Und dann gibt es so etwas wie den Mutterkuchen. Ich habe heute Morgen nochmal, ich brachte diese beiden Begriffe durcheinander, Plazenta und Uterus. Jetzt weiß ich es also. Der Uterus ist die Gebärmutter und die Plazenta ist der Mutterkuchen. Zuerst dachte ich, die Plazenta wäre die. Auf jeden Fall, dann habe ich es richtig hingekriegt. Ne? So, da warst du drin, jeder von uns. Da bist du empfangen worden. Du hast nichts dazu tun können. Du hast dir deinen Vater nicht ausgesucht und deine Mutter nicht. Du bist empfangen worden von deinen Eltern. Der Mutterkuchen ernährte dich. Die Welt, als du geboren wurdest, hieß dich willkommen. Deine Eltern freuten sich, so soll es normal sein, ja? Die Verwandtschaft freute sich und stand drumherum. Schön, dass Wieland da ist. Ja? Denk an deinen frühkindlichen Werdegang. Ich habe damals viel mit Dosen und wir hatten ja nichts anderes, ja? mit Dosen und Blechbüchsen und so weiter gespielt. Ich nannte sie Dullis. Und ich hatte Orte, wo ich die Dullis alle hinstellte. Ich hatte im Keller einen Platz, da war wahrscheinlich 2 Quadratmeter, Flaschen, die hießen Faschen damals bei mir, die Faschen und die Dullis, die standen da. Und was hat Wieland gemacht? Den ganzen Tag, er hat die Dullis genommen von da und hat sie da alle aufgebaut. Es gab auch noch kein Playmobil, ja. So, dann hat er all die Flaschen genommen, die Faschen, und hat sie von da genommen und hat sie aufgestellt. Mal die Großen zuerst und dann die Kleinen zuerst und dann die Großen. Das war mein Leben. Das war die frühkindliche Erziehung und ich habe das alles empfangen. Darin haben mich meine Eltern gefördert, besonders meine Mutter. Sie haben mich gefördert. Sie haben noch nicht von mir gefordert. Das sind nur 2 Punkte auf dem O. Zuerst, wenn du jung bist und klein bist, so soll es sein, dann wirst du gefördert. Ihr werdet gleich sehen, das kehrt sich nämlich um. Als du noch klein warst, da gab es den Sinn in deinem Leben, den hast du empfangen. Deine Mutter, dein Vater haben dich angeschaut und haben gesagt, ich mag dich, du bist schön, du bist lieb, ich stehe zu dir, du bist mein Kind. Du hast einen Sinn bekommen von deinen Eltern. Du brauchtest dir den Sinn noch nicht selber geben. Du hast ihn empfangen. Ihr Lieben, so sind wir groß geworden. Und wer das nicht so erlebt hat, der hat später ein echtes Problem. Wenn du zu früh gesagt bekommst, tue etwas. Wenn du zu früh gefordert worden bist, dann passiert hier oben etwas Verkehrtes. Dann entwickelt sich dein Herz nicht richtig. Ihr erinnert euch an Sisyphus, von dem ich erzählte, von diesem Helden in der griechischen Sage, der was Verkehrtes gemacht hat und immer wieder den Stein den Berg hochrollen musste. Dann ist unser Leben ein Sisyphus-Leben und wir müssen ständig dabei sein, unserem Leben ein Recht, einen Sinn, eine Ordnung zu geben. Jesus sagt, wer von euch vermöchte aber mit all seinen Sorgen der Länge seiner Lebenszeit auch nur eine einzige Spanne zusetzen? Du kannst dein Leben nicht verlängern. Vielleicht wenn du rauchst, nicht mehr rauchst, dann vielleicht doch ein paar Tage. Also so ganz stimmt das nicht, aber wir können nicht wirklich unser Leben einfach länger machen. Unser Leben hat eine bestimmte Länge und Gott weiß das. Oder 1. Timotheus 6, Vers 7, denn wir haben nichts mit uns in die Welt hineingebracht, so können wir auch nichts mehr aus ihr herausnehmen. Aber irgendwann wirst du älter und du wirst 13 Jahre, 14 und 15, du kommst vielleicht in die Oberstufe aufs Gymnasium und irgendwann heißt es so, nun tu mal was. Was willst du denn mal werden? Du musst dich vorbereiten auf dem Leben, auf das Leben. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Auf einmal kehrt sich das um. Auf einmal steht nicht mehr das Fördern am Anfang, sondern das Fordern. Und wir hoffen, dass die Bildungspolitiker alles richtig machen in unseren Schulen und wir dort auch gefördert werden. Aber wir fangen an, unserem Leben einen Sinn geben zu müssen. Du musst etwas leisten. Und so entwickelt sich unser ganzes Leben, unsere ganze Lebenszeit. Und am Ende stellen wir uns dann die Frage, was hast du erreicht im Leben? Was hast du geschafft? Und derjenige, der nicht auf großartige Dinge verweisen kann, keine Erfindung gemacht hat, nicht Geld hatte anhäufen können, vielleicht sogar verarmt ist, steht vor dieser Frage. Letzten Endes habe ich nichts wirklich erreicht. Hat mein Leben eine Bedeutung? So muss der Weltmensch fragen, weil er auf Leistung aufgebaut hat. Aber dann passiert etwas Unvorhergesehenes, nämlich bei uns allen, die wir hier sind, so wie ich uns hier überschaue. Jesus kommt in unser Leben. Auf einmal ändert sich alles. So, ich bin aufgewachsen mit den Dullis und mit den Molchen, die ich in den Bombentrichtern gefangen habe, die es damals noch gab. Ihr habt keine Ahnung, ihr Jüngeren, wie schön damals Bielefeld war oder auch hier. Ja? Überall, wo die Bomben eingeschlagen sind, hat sich das Wasser gesammelt. Da haben sich Biotope entwickelt. Da konnten wir spielen. Wenn wir reingefallen wären, hätten wir ein Problem gehabt. Ne? Aber die Eltern haben gar nicht daran gedacht. Wohin fährst du denn, Wieland? Ja, Meier zu Eisen. Da gab es 5 oder 6 große Bombentrichter. In eins von den Dingern reinfallen und dein Leben wäre zu Ende gewesen. Aber so war das damals. Heute würden da sofort Zäune drum gebaut werden. Es könnte ja irgendetwas passieren. Und so bin ich gefördert worden. Und glücklicherweise war es bei mir im Leben so, dass ich mit 13 Jahren, genau dann, wenn du nämlich anfängst, deinem Leben einen eigenen Sinn geben zu müssen, trat Jesus in mein Leben. Und er übernahm das. So, liebe Mutter, jetzt gehört dein Wieland mir. Und ich war bei Jesus. Und habe dann die Gnade kennengelernt. Und das prägt mich bis heute. Die Gnade Gottes hat mein Leben verändert. Gnade vertreibt den Leistungsstress. Vergebung Gottes vertreibt das anklagende Gewissen. Du bist jetzt bei Jesus. Du lebst nicht mehr in diesem Gesetz, du lebst nicht mehr in all diesen Forderungen und Erwartungen anderer Menschen, sondern Jesus wird stark in dir und er vergibt dir, und zwar jeden Tag neu. Liebe vertreibt den quälenden Hunger nach Anerkennung. Vertrauen vertreibt Misstrauen. Du schaust auf einmal positiv in diese Welt. Hoffnung vertreibt die lähmende Angst. Wenn wir zurückgehen ins Alte Testament, und da gibt es auch eine ganz wichtige Sache zu erkennen, als nämlich der Mensch gesündigt hatte, musste Gott um der Sünde willen etwas zum Menschen sagen, was er nie hat sagen wollen. Zum Weibe aber sagte er, viele Mühsal will ich dir bereiten, wenn du Mutter wirst. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und doch nach deinem Manne Verlangen tragen. Er aber soll dein Herr sein. So ist es in den meisten Ländern unserer Welt heute noch. Wisst ihr das? Überall, wo Jesus nicht regiert, regiert der Mann über die Frauen. Und leider haben das manche Gemeinden heute immer noch nicht begriffen und immer noch werden Frauen wird ihnen nicht die Autorität und das Leben und die Verantwortung gegeben, die sie eigentlich durch die Erlösung haben sollten. Zu dem Manne sagte er, weil du der Aufforderung deines Weibes nachgekommen bist und von dem Baum gegessen hast und so weiter, soll dein Ackerboden verflucht sein um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Gestrüpp soll er dir wachsen lassen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen und zum Erdboden zurückkehren, von dem du genommen bist. Denn Staub bist du und Staub musst du wieder werden. Und das sagt uns der Teufel, auch den Gotteskindern immer wieder, du bist immer noch Staub. Das hat Jesus aber um der Sünde willen zu den Menschen gesagt. Da befinden wir uns hier im Gesetz. Wenn wir aber in die Gnade hineingekommen sind, gilt das nicht mehr für uns. Verstehen wir das? Es gilt überhaupt nicht mehr für uns. Nicht nur ein bisschen nicht, sondern es gilt überhaupt nicht mehr. Und da befinde ich mich möglicherweise in einer Spannung zu anderen, die meinen, die versuchen, dem Gesetz auch immer noch irgendwie eine bestimmte Bedeutung geben zu müssen. Nein, Gott hat das gesagt um der Sünde willen, aber nicht um seines Charakters willen. Wie handelt Gott um seines Charakters willen? Ich ganz kurz nur, Gott wandelte mit Noah, weil Noah mit Gott wandelte. Dann konnte Gott ihm sagen, bau mir eine Arche. Zu Abraham sagt Gott, Abraham, ich segne dich, ich bin mit dir und dein Samen wird das Erdreich besitzen. Sogar zu Hagar, dieser nichtgläubigen Leibmagd von Abraham, der begegnet Gott persönlich und sagt zu ihr, Hagar, ich sehe dich, ich habe dein Schreien gehört und ich werde deiner Bitte entsprechen und ich werde mit dir sein. Jakob liegt mit dem Stein unter dem Kopf und er sieht die Engel herauf und herunter gehen. Und Gott sagt zu ihm, Jakob, ich bin mit dir und behüte dich. Mose, ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich will mit dir sein und mit meinem Volk Israel. Ich bin mit euch. Ich habe euch aus der Sklavenhaltung herausgenommen und getragen auf Adlersflügeln und habe euch hierher zu diesem Berg gebracht. So ist Gott. Das Gesetz klagt nur an. Aber Gott möchte eigentlich uns begegnen. Das Gesetz ist um der Sünde willen gegeben. Aber die Beziehung zu Gott bekommen wir um der Gnade willen. Die 10 Gebote sind keine Verbote, sie sind Segnungen, wenn man sie richtig versteht. Dazu sage ich weiter nichts. Ich berühre auch nur ganz kurz Jesu Leben und Handeln auf der Erde. Was hat Jesus getan? Er war vom Vater abhängig und was er vom Vater bekam, gab er uns weiter. Denken wir an Johannes 4. Ich gebe dir lebendiges Wasser. Jesus heilte die Menschen, er befreite die Menschen. Er weckte Jairus Töchterlein auf aus dem Tod. Der Jüngling zu Nain, der in einem Sarg lag, er weckte seine Barmherzigkeit und er ging hin und berührte den Jüngling und er wurde lebendig. Und wenn Jesus gekonnt hätte, hätte er da schon alles Leid auf der Welt hinweggenommen. Aber dann wäre die Sünde nicht überwunden worden. Deswegen war sein Handeln begrenzt. Deswegen musste er erst am Kreuz sterben. Und den Auftrag zur Heilung hat er uns, seiner Gemeinde, übertragen. Und Menschen gingen mit Jesus, die Mutter Jesu, Maria Magdalena, Maria und Martha, Lazarus, viele Frauen folgten Jesus nach und sie empfingen von ihm Gnade um Gnade. Ich habe ein ganz tolles Bibelprogramm, allerdings meine Menge Bibel ist da mit drin und ich kann da Dinge eingeben. Ich habe eingegeben, empfangen. Ich habe schon überlegt, ein Bild davon an die Wand zu werfen. Das Neue Testament ist, gib das mal ein in eine Konkordanz. Empfangen. Alles, der Geist Gottes, wir empfangen ihn. Ja? Die Bedeutung des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Wenn jemand unter uns ist, der noch nicht so richtig voll des Heiligen Geistes ist, du kannst ihn nur empfangen. Du kannst gar nichts dafür tun. Gestern haben wir so ein bisschen spaßig erzählt. Ewald erzählte, als er noch in seiner alten Pfingstgemeinde war, da ging es in der Gemeinde, du durftest erst getauft werden im Wasser, wenn du geistgetauft warst. So herum war das da. Ja? Nämlich genau andersrum. Nicht zuerst im Wasser getauft und dann Geist getauft, sondern umgekehrt. Warum? Ich habe gestern zum ersten Mal die Begründung gehört, weil wenn du in Sprachen gebetet hast, dann war ja bewiesen, dass du ein Gotteskind warst. Und dann konntest du auch ohne Probleme getauft werden. Dann wusste man, der ist gläubig. Echt cool. Ja, was wir auch mit der Bibel so alles machen. Ne? Und sie nannten diese Stunden, wo man um die Geistestaufe gebetet hat, Ringstunden. Man hat darum gerungen. Man hat gearbeitet, man hat gebetet und gefastet bis in die Nächte, bis man endlich irgendwie, nun fang an zu reden. Nun mach's. Und irgendwann, Hartmut, du guckst mich so an. Ja, wir waren etwas besser, meine Pfingstgemeinde, wir nannten es Wartestunden. Wir haben darauf gewartet. Also wenn ihr nachschlagt, Apostelgeschichte 2, Vers 17, tut Buße und lasst euch taufen, so werdet ihr empfangen. Und so geht das dann weiter in Kapitel 8, Vers 15 in Samaria. Sie empfingen den Heiligen Geist. 10, Vers 47 und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Paulus in Kapitel 19, Vers 2, habt ihr den Heiligen Geist empfangen. Du kannst den Heiligen Geist nicht machen. Es gibt keine Möglichkeit, du hast keine Handlung. Du sitzt da, du kniest da, du stehst da. Deswegen, liebe Leute, macht doch manchmal wirklich eure Hände hoch beim Lobpreis. erhobene Hände drücken eine Haltung des Ich möchte empfangen. Versteht ihr? Äußere Gesten drücken etwas aus. Es geht nicht um die äußere Geste, aber wir Menschen brauchen manchmal Gesten. Wenn ich meine Hände erhebe, dann sage ich damit, ich möchte empfangen. Viele Menschen gehen vorbei an der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, weil sie nicht bereit sind zu empfangen. Ich möchte meine Frömmigkeit selber machen. Ich möchte zumindest die Kontrolle darüber behalten. Solange ich mit meiner Kontrolle, wir sprachen neulich vor 14 Tagen über dieses Thema, und das schlage ich doch gerade mal nach, nämlich Römer Kapitel 8, die beste Stelle, wenn mich jemand fragt, was ist denn nun die Geistestaufe? Dann würde ich nicht argumentieren mit irgendwelchem Sprachenreden. Ich würde argumentieren mit Römer Kapitel 8. Warte mal, ist es wirklich Kapitel 8? Doch, natürlich, ja. So, Vers 16. Stimmt doch nicht. War das Kapitel 12? Jetzt bin ich aber ein bisschen durcheinander. Oh nee, es muss doch Kapitel 8 sein. Der Geist kommt unserer Schwachheit zu Hilfe. Und zwar Römer 8, Vers 26. Gleicherweise kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Ich werde schwach, versteht ihr? Ich werde vor Gott schwach. Vater, ich kann nicht, ich schaffe es nicht, ich kann nichts mehr, hier bin ich. So, dann kommt der Geist. Denn wir wissen nicht, wie es gerade Not tut. Wir wissen das nämlich gar nicht. Mit deinen formulierten Gebeten bist du schnell am Ende und du meinst, du hättest jetzt gut gebetet. In Wirklichkeit wollte Gott etwas ganz anderes, dass es gebetet wird. Wir sollten im Gebet viel schwächer werden. Wir wissen nicht, wie man wirklich beten sollte. Und dann tritt der Geist mit unaussprechlichen Seufzern für uns ein. Mit Wortlosen, mit Worten, die nicht mehr formuliert werden können. Also ich finde das eine wunderbare Stelle. Ich möchte behaupten, sogar jemand, der nicht in Sprachen betet, also mit Worten betet, der aber einfach in dieser Weise vor Gott steht und durch den der Geist auf einmal fließt und du sagst vielleicht gar nichts mehr und auf einmal spürst du, das sind Dinge, der Geist Gottes leitet dich zu bestimmten Notlagen hin und vielleicht sagst du gar nichts mehr und dann betet der Geist durch dich. Das ist so wunderbar, das ist so entspannend. Das ist so, als wenn ein Flugzeug durch die Schallmauer fliegt. Versteht ihr? Das gibt mal einen richtigen Knall und manchen Gläubigen fehlt dieser Knall. Ich sag's mal ganz ehrlich, wenn du diesen Knall noch nie erlebt hast, dann bist du noch vor der Schallmauer. So, ich mache jetzt Schluss. Im Geist beten, im Geist lieben, im Geist glauben. 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist empfangen, der aus Gott ist, um das zu erkennen, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist. Amen.